ARD.
Ja, was haben wir denn da? Das ist doch eine Taglilie, die hier so munter vor sich hin wächst, mit langen gelben Blütenblättern.
Ja, genau, eine Hemerocallis.
So ist der botanische Name.
Genau, sehr schöne Pflanze, schöner Sommerblüher, aber halt Taglilie, ne? Jede Blüte hält nur einen Tag. Wenn man die Knospen oder das Verblühte regelmäßig rausbricht, schiebt die aber immer schön neu nach.
Und manchmal kann man ja auch Blüten essen. Wie ist das bei der Taglilie?
Ja, tatsächlich kann man die Blüten, beziehungsweise am besten in diesem Knospenstadium, kann man die essen und die haben so ein pfeffriges Aroma und je nach Sorte und Farbe schmecken die auch unterschiedlich. Kann man ja mal probieren.
Willst du oder soll ich?
Wollen wir beide?
Okay. Hat keiner gesehen, dass wir hier was abgebrochen haben. So, und jetzt einfach, ich lasse dir den ersten Bissen.
Na, ist halt erstmal so ein bisschen wie Salat, so vom Mundgefühl her, saftig. Ich mag es prinzipiell ganz gerne. Die ist jetzt aber tatsächlich nicht pfeffrig.
Jetzt versuche ich es auch. Ja, durchaus. Ja, dann hören wir aber lieber auf, nicht, dass hier nachher keine neue Blüte mehr kommt, weil wir alles aufgegessen haben.
Im grünen Bereich. Der NDR Garten Podcast.
Ihr liebt euren Garten und wollt noch mehr draus machen, dann seid ihr bei uns natürlich genau richtig. Wir begleiten euch durchs Gartenjahr. Was sind die Trends? Wie mache ich die Nachbarn neidisch? Und wie pflanze ich das neue Superfood? Und wir beantworten natürlich auch eure Fragen. Jede Woche gibt es eine neue Folge, natürlich in der ARD Audiothek. Ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR und ich gärtnere für mein Leben gern hinter meinem Haus. In so ein kleines Reihenhaus ist das. Da habe ich ein paar Beete und da stehen dann auf der Terrasse auch ein paar Kübel mit meinen Tomaten. Ah, da freue ich mich schon drauf. Da haben mich zwei Sorten, die ich ausprobiere in diesem Jahr. Und hier kommt gerade eine Gärtnerin vorbei und schiebt einen Karren. Ja, hier ist wirklich was los. Also zwei Sorten habe ich da. Oaxacan Jewel heißt die. Das ist so eine mexikanische alte Sorte. Und die andere, das ist Artisan Blush Tiger. Die habe ich geschenkt bekommen. Alte Sorten und die sind noch grün, aber bald werden sie rot. Und dann bin ich mal ganz gespannt darauf, wie sie schmecken. Bei mir ist heute Nadja Krause, die Leiterin der Niedersächsischen Gartenakademie in Bad Zwischenahn. Nadja, vielen Dank, dass du wieder Zeit für uns hast.
Ja moin, schön, dass ich wieder hier sein darf.
Meine eigentliche Podcast-Partnerin Martina Witt, die ist nämlich im Urlaub. Die klettert steile Berge hoch. Also mir wird ja schon schwummerig, wenn ich auf einer Leiter oben stehe. Wäre das was für dich, Nadja, so steile Berge hoch mit Seilen, richtig?
Also ganz steil nicht, aber so ein bisschen klettern, ja, das wäre durchaus was.
Wir bleiben lieber hier mit beiden Beinen auf dem Boden und stehen hier vor einer großen Rasenfläche. Und das soll es auch sein in dieser Folge. Wir wollen über den Rasen sprechen. Das ist ja zum einen manchmal so eine Art Visitenkarte des Gartens so, ne? So, die manche mögen es wirklich sattgrün, ein Halm aufrecht neben dem anderen. Und die anderen sagen sich, nee, also das wäre mir zu eintönig. Ich brauche eine schöne Blumenwiese, da soll ordentlich was drauf wachsen. Hast du da auch schon eine Tendenz? Wie sieht das bei dir aus?
Aber mir ist es tatsächlich zu Hause so ein Mittelding. Also ich brauche ein bisschen durchaus auch eine Rasenfläche und auch was Trittstabiles, weil ich habe einen 7-Jährigen, der gerne kickt, auch mit Stollenschuhen auf den heimischen Rasen.
Was? Mit Stollenschuhen?
Ja, da kennt er nichts. Ne? Im Zweifelsfall watschelt er auch durch die Beete. Genau, und von daher muss es schon ein bisschen trittfester sein, aber ich habe auch relativ viel Unkräuter, sage ich jetzt mal, drin. Gänseblümchen, Hahnfuß, kriechender Günsel und sowas. Und das mag ich ganz gerne und das darf doch bleiben.
Okay, also das sind diese beiden, ja, ich würde mal sagen Spannungspole, eben sattgrüner Teppich und auf der anderen Seite die Wildblumenwiese. Wir wollen euch sagen, wie ihr beides hinbekommt, ne? Also wie ihr so einen Rasen schön gepflegt erscheinen lassen könnt. Das ist ja heutzutage nicht immer ganz so einfach. Wir haben ja manchmal Witterung, da ist es mehrere Tage am Stück trocken und heiß und da leidet so ein Rasen. Hier bei der großen Rasenfläche sehen wir ja auch, da sind Teile ja braun. Ne? Es hat zwar ein bisschen geregnet, aber es dauert noch ein bisschen, bis der sich wieder grundsätzlich komplett erholt.
Ja, genau. Also so lückige Stellen sind natürlich immer schwierig, weil gerade da, wo diese großen Lücken sind, da knallt dann auch die Hitze so richtig rein. Und das erhitzt sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sehr und dann denaturieren die Eiweiße letztendlich in der Pflanze und dann ist die tot.
Was machen die Eiweiße?
Die denaturieren, das Stocken sozusagen. Das, was das Eiweiß in der Pfanne macht, passiert auch in den Pflanzen. Gerade wenn diese Fläche so schütter ist und so locker und man viel Erde sieht, so wenn lang die schön dicht und grün ist, beschatten sich die Pflanzen gegenseitig und kühlen letztendlich auch. Und dadurch kommt eine geschlossene grüne Decke auch besser durch die Hitze als halt sowas Lückriges. Und deswegen hat man halt auch dann die Problematik, dass man dann mehr Ausfälle hat.
Okay, wenn ich jetzt so etwas bei meinem Rasen zu Hause auch feststelle, da sind jetzt ja, Lücken, Löcher, freie Flächen. Jetzt noch schnell nachsehen, wäre das der richtige Zeitpunkt noch?
Also prinzipiell könnte man nachsehen, man muss halt einfach das Wetter im Auge behalten. Ne? Also ich brauche halt für den Keimprozess wirklich immer eine Feuchtigkeit im Boden. Und das heißt, wenn natürlich so wie jetzt am letzten Wochenende, ne, die Sonne knallt, wir haben 30 Grad, dann bin ich natürlich nur mit Gießen beschäftigt. Deswegen ist eigentlich, wenn man sagt, ich will den Rasen neu anlegen, der September wirklich mittlerweile ideal. Es ist immer noch warm genug im Boden, dass die Pflanzen gut keimen können und dass sich die Wurzeln gut entwickeln und gleichzeitig fällt im Normalfall mehr Niederschlag. Früher war auch ein guter Ansaatmonat sozusagen auch der Mai, der Wonnemonat. Aber wenn man sich jetzt die letzten Jahre anguckt, war der Mai immer sehr von Trockenheit und Hitze geprägt und da bin ich auch nur mit Gießen beschäftigt, bis das wirklich ankommt. Das ist echt schwierig.
Also dann lieber auf den September warten, das ist ja auch nicht mehr allzu lange hin, und dann nachsehen und dann schön hoffen, dass der Boden auch feucht bleibt und alles gut eben keimt und die offenen Stellen wieder zuwachsen. Was ist mit Düngen? Der Rasen braucht ja auch Dünger, also meiner wird immer im Frühjahr gedüngt und das war es dann.
Ja, also Rasen ist, ich sage es ganz gerne, der Hochleistungssportler unter den Pflanzen. Weil wenn man sich mal anguckt, was wir dem zumuten, ne? Also die Kinder oder auch die Tiere, die Hunde flitzen da drüber, wir trampeln da einfach durch den Garten, wir schloren vielleicht auch einen schweren Erdsack einfach über die Rasenfläche. Das würden wir mit einem Staudenbeet ja nie machen. Im Staudenbeet laufen wir durch wie der Storch, ne? Bein schön hochheben und überlegen, oh Gott, wo trete ich bloß hin? Und beim Rasen ist das alles egal. Und diese Trittfestigkeit und dass der halt auch wirklich geschlossen bleibt, das kriegt man letztendlich nur hin, wenn man den wirklich gut mit Nährstoffen versorgt. Deswegen sind eigentlich 5 Düngergaben im Jahr.
5?
Ja, es ist 5. Ich gebe zu, ich bin meistens bei 3, weil das ist mir tatsächlich auch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal zu aufwendig. Also man sagt eigentlich eine frühe zeitige Startdüngung, Ende Februar tatsächlich schon, Anfang März. Damit kann man schon die erste Düngung starten, weil man da auch die ganze Winterfeuchte mitnehmen kann. Dann gibt es nochmal die Hauptdüngung Anfang Mai, dann nochmal eine Sommerdüngung jetzt im Juli, dann gerne nochmal im September, so als Erholung nach dem heißen und trockenen Sommer und dann nochmal die Herbstdüngung so Mitte Oktober, um den Rasen auf den Winter vorzubereiten.
Dann bin ich ja nur noch mit Düngen beschäftigt.
Ja, deswegen, also die Startdüngung, finde ich, ist wirklich wichtig. Dann nochmal die Hauptdüngung im Mai. Und wenn man dann halt einen wirklich guten Mehrnährstoffdünger nimmt mit einer Langzeitwirkung, dann reicht es meistens bis zum Herbst. Aber die Herbstdüngung Oktober würde ich tatsächlich noch machen.
Gut, und das ist dann, ich kaufe ein großes Paket Rasendünger und gucke, was da an den Inhaltsstoffen drin ist. NPK sind da ja die Stichworte. Oder muss ich da auch darauf achten, dass das unterschiedliche Zusammensetzung ist, also Stickstoff, Phosphor und Kalium?
Also das Leitnährstoff für Rasen ist wirklich Stickstoff, weil bei dem wollen wir ja ganz viel vegetatives Wachstum, was wir häufig bei ganz vielen anderen Pflanzen gar nicht so extrem wollen, weil wir gar nicht wollen, dass die so mastig werden. Bei Rasen wollen wir das. Deswegen ist immer eigentlich der Stickstoffanteil sehr hoch. Außer beim Herbstrasendünger. Beim Herbstrasendünger habe ich weniger Stickstoff und mehr Kalium, weil Kalium sehr wichtig ist für die Winterhärte und dann halt einfach der Rasen besser durch den Winter kommt. Deswegen gibt es die auch als Herbstrasendünger. Da ist das schon das richtige Verhältnis drin. Und bei der Frühjahrsdüngung reicht meistens ein reiner Stickstoffdüngung. Und weil man natürlich Ende Februar, Anfang März düngt und da ist der Boden natürlich noch kalt, da empfehle ich dann tatsächlich eher mal einen mineralischen Dünger. Bei den anderen beiden Terminen oder den anderen 4 Terminen, je nachdem, wie man es takten möchte, kann man gut organische Dünger nehmen, aber bei dem ersten für die Startdüngung würde ich mineralischen Dünger nehmen. Einfach, weil der sofort verfügbar ist, weil das Bodenleben schläft noch, das kann nichts mineralisieren und das liegt im Prinzip auf dem Rasen drauf und es passiert nichts.
Liegt auf dem Rasen drauf und es passiert nichts, das mache ich auch manchmal.
Ja, dann ist das ja auch gut, aber für den Rasen, der halt hungrig ist, so nach so einem Winter, dann ist das nicht so praktisch.
Also ich mache es dann immer so, ich fasse da mit der Hand in diesen Pappkarton rein, wo der Dünger drin ist und dann werfe ich den so aus, den Dünger. Und ja, manchmal kommt er dahin, wo er hin sollte. Das sehe ich ja dann ein paar Tage später, wie er dann wächst. Aber dann merke ich auch, Mensch, da hast du wohl nicht so richtig getroffen.
Ja, tatsächlich. Also die Handdüngung, das ist tatsächlich was für eigentlich häufig gelernte Gärtner und Gärtnerinnen, die das wirklich einfach können, die das im Gefühl haben, auch wie sie werfen müssen und wie weit sie laufen müssen, damit man auch diese Streukurve, nenne ich das jetzt mal, wirklich erreicht. Ansonsten würde ich für den Privatbereich immer so einen Streuwagen empfehlen. Und bei ganz vielen Rasendüngungen steht dann teilweise auch, je nachdem, was es für ein Gerät ist, sogar schon drauf, auf welche Stufe man den einstellen soll, damit man genau die Menge gibt, die auch der Hersteller empfiehlt. Und da würde ich mich auch immer dran halten, weil wir wollen ja nicht zu viel düngen, weil wir wollen ja dem Rasen das geben, was er braucht, aber nicht zu viel, weil im Zweifelsfall landet es im Grundwasser. Aber er braucht natürlich auch so viel, dass er gut wächst. Deswegen lieber einen Streuwagen. Investier mal ein paar Euros. Die sind nicht so teuer.
Okay, Mache ich. Ich kaufe mir einen kleinen Streuwagen.
Ja, oder mal gucken, vielleicht in der Nachbarschaft mal rumfragen. Man muss ja vielleicht nicht alles anschaffen. Also zum Beispiel, ich habe so einen, sogar mit so einer Feststellbremse, damit mir auf dem Weg zur Rasenfläche nicht alles wegrümelt. Genau, und dann vielleicht den halt bei uns auch in der Straße an die Nachbarn. Ne? Dann haben alle was davon. Muss ich ja nicht jeder so ein Ding kaufen.
Nee, obwohl man ja 5-mal im Jahr, habe ich ja jetzt gelernt, loslegen muss mit oder sollte mit dem Düngen.
Wie gesagt, also ich lasse es auch bei 3-mal.
Okay, 3-mal. Gut, wenn ich gedüngt habe, soll ich dann, also wir gehen mal einen Schritt zurück zu dieser Startdüngung dann im Februar, März, soll ich dann anschließend auch gleich vertikutieren?
Nein, bloß nicht. Also das, leider Gottes, liest man das viel zu häufig. Also vertikutieren, ne? Vertikutieren beginnt mit V. Der Monat Mai hat im Römischen die Zahl V, also 5, und das ist so eine kleine Eselsbrücke. Also prinzipiell ist der Mai eine gute Zeit zum Vertikutieren, weil danach muss sich der Rasen ja wieder schnell und gut bestocken und das schafft er halt eigentlich im Mai besonders gut. Die Betonung liegt auf eigentlich, haben wir ja schon mal gesagt, Mai ist mittlerweile sehr trocken und heiß, deswegen eher im September vertikutieren.
Also lieber noch ein bisschen abwarten.
Genau, ne, also von daher am besten im September nochmal auch eine Düngung machen und dann könnte man 14 Tage später vertikutieren, weil dann stärkt man die Gräser schon mal in ihrem Wachstum und dann verkraften die das Vertikutieren besser. Und der Vertikutierer ist keine Fräse. Wir wollen im Prinzip ja nur den Rasenfilz, der zwischen den Halm und der Erde liegt, rausholen, damit wieder eine bessere Durchlüftung ist. Wir wollen jetzt nicht die Erde pflügen. Ne? Das ist häufig ein Fehler, der gemacht wird. Es wird zu tief vertikutiert und das Endeffekt ist, dass die Wurzeln von den Gräsern zu stark verletzt wird. Ich schaffe ja Kahlstellen durch das Vertikutieren und es liegen ja immer irgendwelche Unkrautsamen da auch noch dazwischen und die warten im Prinzip nur darauf, dass die plötzlich Platz und Licht kriegen und boom, ist das Unkraut da. Und manchmal mehr als vorher und die Leute sagen, oh mein Gott, ich habe doch vertikutiert, weil ich das Unkraut wegkriegen wollte. Also von daher nicht zu tief.
Was sagen die Leute dann?
Oh mein Gott. Nein, also tatsächlich hatten wir eine Beratung schon öfter. Und nach dem Vertikutieren empfiehlt es sich auch nachzusehen. Mit so einer Reparaturmischung oder Nachsaatmischung. Da ist meistens das deutsche Weidelgras in einem höheren Anteil drin, das Lolium perenne, weil das keimt innerhalb von 7 Tagen und macht dann schnell wieder die Lücken zu.
Also ich merke schon, ich kann mich mit dem Rasen so das ganze Jahr über wunderbar beschäftigen.
Ja, das ist tatsächlich so. Also es gibt ja nicht umsonst auch eine deutsche Rasengesellschaft. Ne? Also irgendwie auch wieder so typisch deutsch. Aber kann man auch mal googeln, ist auch eine sehr schöne Homepage. Da findet man auch echt gute Infos, auch zu den Rasenmischungen, die es dann auch noch so gibt. Von daher ist auch mal eine Seite wert.
Gut, zu den Rasenmischungen kommen wir noch. Das ist nämlich auch eminent wichtig, dass man auch den richtigen Samen für sein Grundstück aussucht. Sonst kann ich mich anstrengen, wie ich will. Das Ergebnis ist dann nicht so, wie ich es gerne hätte. So, vertikutiert haben wir auch schon im September dann. Und mähen muss ich aber, wenn ich so oft dünge, ja dann auch ganz oft.
Ja, also es ist natürlich schon so, aber es kommt so ein bisschen drauf an. Ein Langzeitdünger, der peu à peu was abgibt, der sorgt dafür, dass es nicht sofort total ins Kraut schießt und ich gefühlt 3-mal die Woche mähen muss. Und zum Beispiel bei der ersten Startdüngung Ende Februar, Anfang März passiert erstmal noch gar nichts. Das Einzige, was man sieht, dass plötzlich der Rasen wieder satt grün wird. Es liegt daran, dass das Chlorophyll hat ein Zentralion Magnesium und rundherum 4 Stickstoffionen und die füllt es im Prinzip wieder auf. Und dann kann es auch diese Sonnenstrahlen, die es dann Anfang März gibt, so richtig gut nutzen. Und wenn es dann über 10 Grad wird, dann geht oben das Wachstum erst los. Also von daher keine Angst im März oder muss man noch nicht mähen.
Okay, aber jetzt im Sommer schon. Wie tief sollte ich denn den Rasen überhaupt mähen? Also wir haben es ja am Anfang schon gesagt, es kommen ja doch vermehrt Zeiten auf uns zu, wo es wirklich heiß und trocken ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass der Halm ruhig ein bisschen länger bleiben sollte.
Genau, also so die normale Schnitthöhe, sage ich jetzt mal, von einem Gebrauchtrasen, der so im Hausgarten klassisch ist, sollte eigentlich so bei 4 cm liegen. Und im Sommer, wenn es dann wirklich heiß wird, kann man den ruhig auf 1 cm raufsetzen oder 1,5, also so auf 5,5 oder vielleicht sogar 6 cm. Dann beschatten sich die Gräser, Halme einfach gegenseitig und dann wird es eben auch nicht so heiß. Also das kann man dann ruhig machen. Im Prinzip kann man dann ein bisschen entspannter sein und kann auch mehr Zeit auf der eigenen Liege genießen oder halt mal auf der Rasenfläche.
Garten besser wissen.
Und was ich gelesen habe und vorher wirklich nicht wusste und ich halte das ja immer noch für ja so außergewöhnlich, der Rasen merkt sich sozusagen in Anführungsstriche, wie tief er gemäht wird. Warum macht er das und wie kommt das?
Genau, also der Rasen, der ist eigentlich ziemlich clever. Der lagert Reservestoffe für einen Wiederaustrieb, weil das macht er nach dem Schnitt, nicht in den Wurzeln ein, wie das ja ganz viele andere Pflanzen machen, sondern genau unter diesem Schnittpunkt, sage ich jetzt mal, damit er sofort wieder nachschieben kann. Und wenn ich dann natürlich auf einmal zu tief mähe, habe ich ihm die ganzen Reservestoffe weggeschnibbelt und dann muckert er natürlich und dann dauert es auch mit dem Austrieb wieder ein bisschen länger. Insbesondere, wenn ich vielleicht sonst mit dem Düngen nicht so hinterher bin.
Also nochmal für mich, wenn ich immer auf 4 cm mähe, dann hat er in den 4 cm, die ich ihm lasse, die Nährstoffe und darüber hat er dann keine gehabt.
Ja.
Oder weniger.
Genau, weniger. Also ein bisschen was ist natürlich auch oben in den Halmen drin, aber die wirklich wichtigen Reservestoffe, die sind unter diesen 4 cm. Deswegen sollte ich die auch immer einhalten. Ist immer wichtig, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt. Ne? Also nicht sofort losrennen und hier volle Bulle, normale Höhe vom Rasenmäher nehmen und dann einmal drüber fahren, sondern schrittweise anpassen. Also erstmal ein bisschen höher mähen, dass der wieder merkt, oh verdammt, ich werde wieder abgesäbelt. Und dann erst nach dem zweiten oder dritten Mal auf die eigentliche Schnitthöhe, die man sonst hat.
Ich könnte vorher ja auch zu ihm sagen, also lieber Rasen, pass auf, morgen, ne, da komme ich mit dem Rasenmäher. Also überleg dir das mit den Nährstoffen, wie du das machst.
Du kannst ja mal probieren. Du kannst ja mal berichten, ob es von Erfolg gekrönt ist.
Okay, wir haben ja schon, oder du hast ja auch schon gesagt, es kommt auch auf die Rasenmischung an. Also es gibt ja nicht nur eine, da gibt es ja ganz viele und ich habe gesehen, die heißen jedenfalls alle vorneweg erstmal Regelsaatgutmischung. Darauf sollte ich dann doch schon achten, wenn ich mir neuen Rasen kaufe, also neue Rasensamen.
Genau, dieses RSM wird das auch abgekürzt und das heißt eigentlich, dass diese Mischungen so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal normiert sind, ne? Dass da die Reinheit besonders hoch ist, dass natürlich die Keimfähigkeit auch sehr garantiert wird und natürlich gibt es spezielle RSM für unterschiedliche Bereiche, also für Zierrasen, Gebrauchtrasen, Sportplatzrasen zum Beispiel und die sind natürlich genau auf die Bedürfnisse oder auf die Belastung, die darauf ja herrschen oder herrschen sollen, angepasst und deswegen sind die auch anders und deswegen würde ich halt zu so einer RSM greifen. Die sind ein bisschen teurer, einfach weil natürlich die Gräser ein bisschen langsamer wachsen und auch nicht so viel Saatgut produzieren, aber langfristig gesehen hat man da mehr davon. Und sowas wie Berliner Tiergarten oder Fürst-Pückler-Mischung, das ist halt nicht normiert. Da kann jeder Hersteller reinmachen, was er im Prinzip will. Und im Zweifelsfall, gerade wenn die besonders günstig sind, sind da einfach nur schnell wachsende Futtergräser drin. Die werden zwar schnell grün, also man sieht schnell, dass da was passiert auf der Fläche, die sind aber nicht trittstabil und genau das brauchen wir ja beim Rasen.
Das heißt, ich freue mich, dass alles so schnell hochkommt und ich einen tollen, eigentlich, wie ich denke, einen tollen Rasen habe, aber so richtig langfristig gut ist das dann nicht, wenn ich immer daran denke, dass ich so einen satt Grünteppich haben will.
Genau, einfach, der ist halt nicht trittstabil, sondern wenn man da wirklich viel drauf rumläuft, mögen das diese Futtergräser nicht. Die sind halt dafür gedacht, dass die groß und viel Blattmasse machen und dann letztendlich geschnitten werden, um halt Futter zu sein für die Tiere. Aber halt für Rasenflächen, die auch regelmäßig gemäht werden, sind die ungeeignet.
Und es gibt auch die Regelsaatgutmischung 2.2. Welche ist das? Weißt du das?
Genau, das ist der Gebrauchtrasen für Trockenlagen. Ist ein bisschen schwierig. Genau, da ist noch ein anderes Gras mit drin. Wir haben sonst diese drei Hauptgräser bei uns in unseren Mischungen. Das ist einmal das deutsche Weidegras, die Wiesenrispe und genau, das dritte ist der Rotschwingel. Die sind sonst in der Mischung drin. Aber bei dieser Mischung ist es der Rohrschwingel. Und der ist in der Hinsicht besonders, weil der besonders trockenheits- und hitzeverträglich ist. Und der macht Wurzeln bis in einer Tiefe von 1,50 Meter. Und das ist für Rasen echt gewaltig. Also unter besten, allerbesten Bedingungen machen einige Rasengräser so 50 cm. Meistens liegt so bei der Wurzelbereich bei den normalen Rasenflächen so bei 15, vielleicht 20 cm. Und da ist natürlich 1,50 Meter, gerade bei langanhaltender Trockenheit, ist natürlich mega. Weil dieser Grasart kommt natürlich an Wasser, wo andere Gräser sagen, ich bin dann mal weg. Und deswegen ist der eigentlich ganz gut.
Wenn du jetzt gerade das Wasser schon ansprichst, da kann ich ja auch viel Unheil mit anrichten, wenn ich nicht richtig wässere. Also wenn ich jeden Tag meine Rasenfläche ja mit so einem Rasensprenger verwöhne, dann gewöhnt sich auch der Rasen daran, dass er jeden Tag Wasser kriegt und er bildet, also von 1,50 Meter tiefen Wurzeln wollen wir da gar nicht sprechen, aber auch die 30, 40 Zentimeter Wurzeln, die werden dann gar nicht so tief, weil er kriegt ja immer von oben frisch was drauf.
Genau, also auch ihn kann man letztendlich dazu trainieren, dass die Wurzeln eher oben bleiben, weil er eben weiß, ich kriege ja jeden Tag ein bisschen. Von daher gilt eigentlich das Gleiche beim Rasen wie beim Wässern insgesamt, auch von Staudenflächen oder von Gemüse. Lieber einmal und dann wirklich eine größere Menge, aber dafür seltener. Also wenn man schon den Rasen wässern will, das ist ja eine persönliche Entscheidung, ob man das machen möchte oder nicht. Gut, manchmal gibt es ja auch Vorgaben von der jeweiligen Gemeinde oder Landkreis. Aber dann sollte ich schon wirklich die ersten 15 cm tief durchfeuchten. Und das sind dann 15 Liter pro Quadratmeter. Das ist nicht ganz wenig.
Und was man ja vielleicht auch sagen muss, wenn er mal so einen Hitzeschock hat und ist braun und lässt alles hängen, der erholt sich auch irgendwann wieder, wenn es mal wieder ausdauernd geregnet hat.
Ja, genau. Im Normalfall schaffen das die Rasenflächen doch ganz gut. Es kann natürlich sein, ich habe an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen Ausfall. Und dann muss man eben gucken, ob nicht das dann relativ zügig dann das Unkraut nachkommt, sondern dass man, wenn es halt nicht so große Stellen sind, dass man dann guckt, ob man nicht doch nachsät und dann diese kleinen Flächen auch schafft zu bewässern. Wie gesagt, Neuanlagen würde ich im September planen.
Okay, da hast du jetzt schon den Monat, der entscheidend ist, angesprochen. Jetzt fass du noch mal kurz die vielleicht 3, 4, 5 wichtigsten Punkte zusammen. Wie muss ich jetzt vorgehen, wenn mein Rasen wieder top aussehen soll, sattgrün vom ersten bis zum letzten Halm?
Genau, also düngen nicht vergessen, also wenigstens 3-mal im Jahr, im Idealfall 5-mal. Dann natürlich regelmäßig mähen, nicht zu tief mähen. Beim Mähen auch darauf achten, dass die Messer scharf sind. Wir gehen ja auch zum Friseur und lassen uns mit einer scharfen Schere das Haupt absäbeln. Das braucht der Rasen auch. Also ruhig auch einmal im Jahr die Messer schärfen lassen, am besten vor der Saison. Wenn ich bewässere, dann ordentlich, ne? Dann klotzen, nicht kleckern. Und ansonsten halt ab 30 Grad kann nicht nur ich mich getrost in den Schatten legen, sondern dann hat der Rasen mehr Pause und dann kann der Rasen auch wirklich Zeit kriegen, überhaupt mit der Bewältigung des Hitzestress zurechtzukommen und dann kann ich den auch mal in Ruhe lassen.
Okay. Wenn ich meinen Rasen, du hast gerade gesagt, in Ruhe lasse, dann habe ich auch ein Phänomen, habe ich auch schon bei mir hinterm Haus auch beobachtet, da wächst dann was. Ne? Da kommen irgendwie Samen, Blumensamen hin oder Pflanzensamen. Ich finde es nicht so verkehrt, wenn da was Buntes mal zwischendurch steht. Und das ist jetzt unser nächster Punkt. Also wir gucken mal weg vom sattgrünen Teppich hin zur Wildblumenwiese. Es muss ja vielleicht nicht gleich der ganze Rasen oder die ganze Rasenfläche sein, die da umgestaltet wird, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, naja, ist das wirklich was für mich? Ich kann aber mal damit beginnen.
Genau, also ich würde damit jetzt auch erstmal in so einem kleinen Versuchsfeld, würde ich sagen, anfangen, weil es ist schon ein anderes Handling und es ist eine andere Optik und da muss man erstmal auch gucken, ob man das leiden mag. Und je nachdem auch, wie groß der Garten ist, ich meine, wenn ich nur 200 Quadratmeter Rasen habe, dann weiß ich nicht, ob ich mir einen Gefallen tue, wenn ich mir zu viel Wildblumenwiese reinhole und ich dann im Prinzip vielleicht auch für die Kinder gar keinen Platz mehr zum Toben habe, weil in einer Wildblumenwiese sollten die nicht toben. Also in einer Wildblumenwiese läuft man auch nicht rein. Ja, also das guckt man sich von außen an. Und deswegen muss man mal gucken, ob das zum Garten passt. Hier im Berggarten ist das ja zum Beispiel auch so. Die haben ja auch so Flächen, da machen sie dann Wildblumenwiese und dann soll man da auch nicht reingehen, sondern guckt sich das Treiben der Insekten da einfach nur munter fleißig bei an.
So, und wie mache ich das jetzt ganz konkret bei mir? Also ich schäle den Rasen da ab oder muss ich nur tief, ganz tief in diesem Fall mähen und dann streue ich diese Wildblumenmischung aus? Die gibt es ja zu kaufen, da gibt es ja so Samentüten.
Genau, es kommt so ein bisschen drauf an. Wenn ich vorher eine gut gepflegte Rasenfläche habe, wo ich ordentlich gedüngt habe, dann bringt das nichts, da nur irgendwie tief zu mähen oder irgendwie mal vielleicht mit einem Vertikutierer tatsächlich tiefer reinzugehen, weil die Gräser sind einfach zu konkurrenzstark gegenüber diesen vor allen Dingen viel Kräuter sind da drin und diesen Wildblumen. Wenn ich sowieso schon so eine schüttere Grasnarbe habe, wenn ich vielleicht schon sowas wie Löwenzahn oder Braunelle oder Gänseblümchen drin habe, dann könnte ich das machen, tief mähen, dann mit dem Vertikutierer richtig tief rein und dann könnte ich die aussehen, die Wildblumenwiese. Dann könnte ich das machen. Dann muss ich immer aufpassen, so 6 Wochen sind tatsächlich so die Zeit, wo ich dann gucken muss, dass das wirklich gleichmäßig feucht bleibt, weil so lange brauchen diese Wildkräuter, nenne ich sie jetzt mal, damit die auch keimen. In der Zeit muss ich halt hinterher sein. Deswegen würde ich es jetzt um die Jahreszeit auch nicht anlegen. Na, da komme ich mit dem Gießen auch nicht hinterher, sondern auch wieder September ist gut oder halt im zeitigen Frühjahr.
Gut, und bei der Auswahl dieser Wildblumenmischung, worauf sollte ich da achten? Sollten da möglichst heimische Pflanzen drin sein oder ist es ganz egal?
Nee, also tatsächlich, wenn man wirklich was für die Insektenwelt und für die heimische Insektenwelt tun will, dann sollte man tatsächlich diese sogenannten Regio-Saatmischungen verwenden. Die sollten auch Regio-zertifiziert sein. Das sind auch die, die in der freien Landschaft nur eingesetzt werden dürfen. Und da gibt es bei uns in Deutschland tatsächlich 22 Ursprungsgebiete. Tatsächlich, weil in mehr oder weniger fast in jedem Bundesland so ein bisschen was anderes vorherrscht. Also auch Insekten, die da vorkommen und angepasste heimische Vegetation. Und wenn ich dann natürlich die passende nehme für mein Gebiet, dann fördere ich natürlich genau die heimischen Insekten, die bei mir halt vorkommen. Und deswegen sollte man danach schon gucken. Aber das findet man. Einfach mal Regiosaat eingeben beim Browser und dann findet man das schon und die Übersichtskarte findet man dann auch.
Und auf was für Pflanzen könnte ich mich dann freuen? Du kennst die ja wahrscheinlich alle aus dem FF.
Naja, ganz, ganz auswendig kenne ich die nicht, aber zum Beispiel sowas wie Hasenklee ist mit dabei oder auch Wiesenschaumkraut, sowas ist mit dabei. Also gibt es so verschiedene Listen, aber tatsächlich, je nachdem, aus welchem Ursprungsgebiet das kommt, sind die ein bisschen verschieden. Also zum Beispiel hier in Niedersachsen, wir haben 5 Ursprungsgebiete, ne? Und Hannover so eine Zweiteilung sozusagen. Nördlich von Hannover ist das norddeutsche Tiefland und darunter ist Weserbergland mit Harz. Und da kommen tatsächlich Unterschiede. Pflanzen drin vor. Also zum Beispiel unterhalb von Hannover ist dann schon wieder die Königskerze drin, über Hannover nicht.
Ist so ein Ding.
Ja, weil einfach die Insekten anscheinend dann dafür nicht so da sind. Also weil, wie gesagt, wir wollen ja das fördern an heimischen Insekten, die auch wirklich in der Region vorkommen.
Und du hast ja schon gesagt, ich sollte nicht reingehen. Das heißt, ich sollte da natürlich auch nicht mähen.
Nein.
Also, nein.
Genau, also bei der Neuanlage sollte ich 1 bis 2 Schröpfschnitte machen. So nennt man das, weil natürlich auch Unkraut logischerweise aufkommt und das nehme ich halt weg, bevor die Samen reifen können und sich dann, am Ende habe ich nur noch Melde oder Amphor in der Fläche, das möchte ich ja auch nicht. Und die Wildblumen, die sich schon gekeimt sind, die verzweigen sich dann besser. Und ab dem 2. Stand ja sollte ich 1 bis 2 Mal, wenn das sehr fetter Standort ist, sage ich jetzt mal, also sehr nährstoffreich, vielleicht auch sehr nass, dann sogar 3 Mal mähen. Aber dann nicht mit dem üblichen Rasenmäher. Das geht dann nicht mehr.
Nee, den müsste ich ja dann auch hochheben und aus 1,5 Metern Höhe vielleicht langsam runterlassen. Das macht natürlich keiner. Also muss ich die gute alte Sense vielleicht einsetzen.
Genau, das ist tatsächlich so, weil das ist die schonendste Variante. Also der Rasenmäher würde von der Höhe, wie gesagt, nicht reinpassen, aber eben auch mit dem würden wir auch die ganzen Insekten, die da drin sind, klein häckseln. Das wäre total kontraproduktiv. Wir machen alles, um die anzulocken und dann säbeln wir die klein. Von daher die Sense und dann lässt man das auch liegen. Und dann, damit das trocknen kann, also man macht im Prinzip Heu. Dann reifen die Samen noch aus, können ausfallen. Ich kann das dann auch ruhig mal wenden, weil dann fallen die Samen aus, weil wir wollen ja, dass die Wildblumenwiese sich erhält. Und dann muss ich das Schnittgut auch abräumen.
Aber insgesamt habe ich jetzt schon mal den Eindruck, dass so eine Wildblumenwiese nicht so viel Arbeit macht wie der satte grüne Rasenteppich.
Nee, weil eine Wildblumenwiese sollte ich überhaupt nicht düngen. Ist ja eher das Gegenteil. Umso magerer der Standort, also umso nährstoffarmer, umso sandiger, umso besser sind meistens die Mischungen, umso artenreicher. Und dadurch, dass ich das Schnittgut immer wieder entferne, liefere ich ja auch keine Nährstoffe nach und dann dünge ich auch nicht. Und mit der Zeit magert das gut ab. Aber wir müssen halt immer dran denken, auch dieses Regiosaatgut hat immer noch einen recht hohen Gräseranteil. Also das sind nicht nur bunte Blumen. Und diese Gräser sind auch wichtig, weil wir ganz viele auch Insekten haben, auch viele Schmetterlingsarten, die ihre Eier an diesen Gräsern ablegen. Und die Gräser sind dann die Futterpflanzen für die Raupen. Und ohne Raupe kein Schmetterling. Also von daher nicht wundern, dass es vielleicht nicht ganz so bunt ist. Und natürlich sowas wie Burritsch oder Ringelblume ist in diesen Mischungen eigentlich auch nicht drin, weil das eigentlich alles Neophyten sind, die bei uns eigentlich nicht heimisch sind. Also da muss man wirklich ein bisschen auf die Verpackung gucken. Es gibt im Handel leider viel Murks.
So, wenn ich jetzt also sage, das ist was für mich, ich will das mal probieren mit der Wildblumenwiese. Und da haben wir ja auch gesagt, fangt vielleicht erstmal mit einer kleineren Fläche an, nicht gleich die 100 Quadratmeter oder 200 Quadratmeter umwandeln. Was ist denn mit dem Standort? Also sollte ich da den vollsonnigen wählen oder eher da, wo Schatten ist?
Nee, tatsächlich diese Wildblumenwiesen, die wollen vollsonnigen Standort. Sobald da irgendwie Halbschatten ist durch einen Baum oder auch wenn der Schattenwurf vom Haus länger ist, entwickeln die sich meistens nicht besonders gut und sehen dann auch nicht so schön aus. Also es bleibt hinter den Erwartungen, die man meistens an diese Flächen dann hat. Und dann ist die Enttäuschung häufig groß und das wollen wir eigentlich nicht. Also sollte wirklich ein vollsonniger Standort sein. Wenn es eher so ein bisschen halbschattig ist, ist vielleicht auch der Kräuterrasen dann eine gute Variante. Das gibt's auch.
Was wächst denn da drin an Kräutern?
Ja, eigentlich das, was vielleicht der ein oder andere als Unkraut bezeichnet. Das Gänseblümchen, der Weiß, der Rotklee, Thymian ist da mit dran. Da sind aber auch Löwenzahnarten mit dabei. Dann sieht man hier in der Fläche zum Beispiel auch, die gewöhnliche Schafgarbe ist da mit drin. Braunelle ist mit drin, der Ehrenpreis kann mit drin sein. Also da wird es schon schön bunt. Ich muss auch nicht mehr so häufig mähen, aber ich kann den normalen Rasenmäher weiter benutzen. Sollte dann aber nicht unbedingt düngen, ne? Und halt das Schnittgut auch immer schön abfahren, damit diese Fläche auch ein bisschen karger wird.
Okay, so, Nadja. Dann jetzt auch an dieser Stelle kurz die wichtigsten Punkte. Was sollte ich beachten? Wie kriege ich es hin, dass ich aus meiner vielleicht nicht ganz so schön aussehenden Rasenfläche eine kleine Wildblumenoase mache?
Also das Saatbett sollte natürlich entsprechend vorbereitet werden, entweder indem ich halt tief vertikutiere oder halt wirklich, wenn es zu nährstoffreich ist, oben abtrage. Und dann muss es feingrümlich sein, weil das Saatgut sehr klein ist. Am besten so eine Regionmischung verwenden. Dann weniger ist mehr, also sich wirklich auch an die Mengen halten. Teilweise sind das nur 3 Gramm pro Quadratmeter von diesen Wildblumen. Das ist eigentlich nichts. Ne? Also nicht viel hilft viel, weil dann machen die sich gegenseitig zu viel Konkurrenz. Dann am besten im Frühjahr oder halt im Spätsommer anlegen. Schröpfschnitte nicht vergessen und ab dem zweiten Standjahr muss ich ein- bis zweimal mindestens mit der Sense rein oder mit dem Balkenmäher, wenn es eine größere Fläche ist, das gibt es auch, um das halt zu mähen. Und nie alles einmal mähen, weil dann habe ich ja den Insekten plötzlich alles genommen, sondern immer nur einen Teilbereich und den Rest stehen bleiben, dass die im Prinzip abwandern können.
Jetzt sagt mir noch mal ganz kurz Schröpfschnitte. Wie sieht ein Schröpfschnitt aus?
Genau, das ist im Prinzip der Aufwuchs so ungefähr 10 cm hoch ist. Und das ist eben immer noch, bevor diese Unkräuter wie Melde, Gänsefuß oder eben Ampfer, bevor die Blüten und Samen bilden können, fahre ich da einmal mit dem Rasenmäher durch. Das geht, höchste Stufe, Fangkorb hinten dran und dann einfach drüber fahren und dann war das schon der Schröpfschnitt.
So haben wir das auch, Schröpfschnitt so. Ja, und welcher Rasentyp seid ihr denn überhaupt? Fraktion Golfrasen, also sattgrün, oder Fraktion Wildblumenwiese? Schreibt uns gerne eine Mail dazu, und zwar an garten@ndr.de. Und ihr könnt natürlich an die Adresse auch immer alles Mögliche schreiben, wenn ihr andere Fragen rund um Garten, rund um Pflanzen, rund um Blumen, Kräuter oder was auch immer habt, dann beantworten wir die oder wir fragen Nadja.
Genau, freue ich mich immer drüber.
Und wir haben auch viele Mails auch in den letzten Tagen gekriegt, unter anderem auch von Elisabeth. Die hat unsere Folge über das wassersparende Bewässern gehört und die hat ihr sehr gefallen, schreibt sie in ihrer Mail. Das freut uns natürlich. Und sie hat auch für uns einen Tipp in Sachen Wassersparen im Garten. Topfpflanzen und auch Stauden könne man nämlich länger feucht halten, wenn man Schafwolle in das Substrat da mit reinmacht.
Also geht tatsächlich auch. Meine Mutter macht das seit Jahren bei ihren Tomatenpflanzen, dass unten drunter immer eine Handvoll Schafwolle reinkommt. Weil wenn die sich einmal schön vollgesaugt hat mit Wasser, dann hält die das halt länger. Das geht gut, aber es gibt auch diese Schafwollpellets, die man mit reinmachen kann. Die liefern halt Nährstoffe nach, aber auch ein gewisser Wasserspeicher. Oder ich kann auch mit Schafwolle mulchen. Das habe ich zum Beispiel bei mir im Gemüsebeet bei den Kohlpflanzen gemacht, weil es natürlich auch nochmal ordentlich Nährstoffe nachliefert. Und das ist das Einzige, was man beachten muss. Also diese trockenheitsverträglichen Stauden, die es da so gibt, da hatten wir auch mal eine Folge drüber, die mögen das meistens nicht. Ne? Aber ansonsten, alles andere kann man damit gut machen.
Gut, dann muss ich halt nur irgendwie an Schafwolle rankommen.
Ja, genau. Manchmal hat man ja irgendwie im Umland, weil die Schäfer, die wissen tatsächlich manchmal nicht so genau, was sie mit der Schafwolle machen sollen. Ich habe eine Kollegin, die kennt einen Schäfer und dann kriege ich immer einen Sack voll.
Okay. Also guckt, ob ihr einen Schäfer oder eine Schäferin irgendwo im Bereich bei euch irgendwo habt und dann fragt auch mal freundlich nach. Also mit Schafwolle kann man eine Menge erreichen. Ja, und wir sind jetzt am Ende einer weiteren Folge von Im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast, angekommen. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei Nadja Krause, der Leiterin der Niedersächsischen Gartenakademie in Bad Zwischenahn. Toll, dass du wieder mitgemacht hast und uns so viel diesmal rund um den Rasen erzählt hast.
Ja, gerne, dass ich hier sein durfte. Und ansonsten können sich die Leute auch gerne jederzeit bei uns melden. Wir haben auch diverse Infoblätter. Wer sagt, das war jetzt ein bisschen sehr viel, schicken wir gerne zu. Da kann man das mit dem 5-mal Düngen nochmal genau nachlesen.
So, Nadja, und ich glaube, nach all dem haben wir uns noch hier so einen kleinen Happen verdient, oder? Nochmal so eine Taglilienknospe. Ich mach die mal ab. So, und ich beiß rein. Und du nimmst da auch noch eine?
Ja, ich probiere eine gelbe.
Die schmecken die anders?
Hey, nach Sorten sollen die ein bisschen anders schmecken. Ich probiere das jetzt. Ich finde, die ist fruchtiger. Also die gelbe schmeckt mir besser als die orange.
Okay, ich habe eine orange, ne? Ja, geht auch. Und die nächste Folge, die gibt es dann wieder von Thomas und Samia. Und darin geht es dann darum, wie schöne Sitzplätze im Garten geschaffen werden können. Und eine der Fragen ist, brauche ich nur einen Lieblingsplatz oder doch besser mehrere kleine Inseln zum Sitzen, je nach Sonnenstand? Und welche Pflanzen verschönern mir noch den Sitzbereich? Und die Folge gibt es bereits schon jetzt in der ARD Audiothek. Das ist ja die kostenlose Audio-App der ARD. Da hört ihr im grünen Bereich immer zuerst, eine Woche später dann hier. Und das war dann auch die Folge rund um den Rasen. Heute nur mit Ralf, weil Martina ja Urlaub hat. Aber demnächst, da sind wir wieder zu zweit für euch im Garten unterwegs. Und bei uns im Podcast geben wir ja oft Tipps, wie man den eigenen Garten so an das veränderte Wetter anpassen kann. Wenn euch Hintergründe zum Klimawandel interessieren, dann haben wir hier einen Tipp für euch, nämlich den Podcast Mission Klima – Lösungen für die Krise. Es geht um Lösungen, die wirklich einen Unterschied machen, bei uns hier in Deutschland und dem Rest der Welt, zum Beispiel in Dänemark oder auch in den Niederlanden. Im NDR-Info-Podcast, da lernt ihr Menschen kennen, die konstruktive Ansätze im Kampf gegen die Klimakrise ausprobieren oder bereits mit ihren innovativen Ideen Erfolgsgeschichten schreiben und damit Hoffnung auf einen positiven Wandel geben. Wie der aussehen kann, das hört ihr jeden zweiten Freitag im Podcast Mission Klima. Hört doch mal rein, jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.